in die, vielen Dank erstmal Melanie, und lasst mich in die Predigt, Dankeschön, einsteigen mit der Frage, wer von euch ist gerade momentan in so einer Situation, dass er sagt, ich könnte jetzt eigentlich auch einen Urlaub ganz gut vertragen. Vielleicht einfach mal das Handzeichen. Ja, genau, ich reihe mich damit ein. Merkwürdigerweise meine Frau nicht, aber das ist, genau. Ja, also ich persönlich freue mich eigentlich schon sehr auf den Sommer, wenn wir unseren Jahresurlaub antreten werden. Ich will euch da einfach gern mit reinnehmen. 3 Wochen Kreta, ein kleines Hotel direkt am Meer, fernab von sämtlichen Bettenburgen des Pauschaltourismus, ist eine sehr, sehr schöne Sache. Noch 161 Tage, ich habe es mir gestern ausgerechnet. Bitte? Nee, wir kommen wieder. Achso. Nee, schön wäre es, aber, oder vielleicht auch nicht, aber genau, 3 Wochen sind wir dort und freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, das kennen wir, glaube ich, alle. Wir haben immer wieder diese Situation. Ich glaube, der einzige Moment, wo man jetzt nicht von sich sagen würde, Urlaub wäre jetzt schön, ist, wenn man gerade im Urlaub ist. Und ansonsten kennen wir das alle sehr gut. Und so dieser Wunsch oder dieses Bedürfnis nach Erholung, das hat es natürlich schon immer gegeben. Jesus selber hat schon mit Menschen gesprochen, die am Ende ihrer Kraft waren, die einfach gemerkt haben, irgendwie, ich brauche Erholung, es geht so nicht mehr weiter. Und über die bekannteste Stelle, an der Jesus über dieses Thema redet, möchte ich heute mal gerne gemeinsam mit euch nachdenken. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann dürft ihr sie gerne mal aufschlagen, Matthäus 11. Matthäus 11. Olaf lebt aus dem Glauben heraus. Er stellt es direkt neben das Wasserglas, sein Smartphone. Ja, Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Ich denke, das ist auch eine Stelle, die wir wahrscheinlich alle schon gehört haben. Und dort sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Schön auch in der Luther-Übersetzung dieses schöne alte deutsche Wort, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir wissen eigentlich praktisch nichts über die konkrete Situation, in der Jesus diese Sätze gesagt hat. Wir wissen nicht genau, wer seine Zuhörer waren. Vermutlich waren seine Jünger mit dabei. Aber wer sonst noch dabei war, erzählt uns Matthäus an dieser Stelle nicht. Aber wir können, denke ich, begründet vermuten, dass Jesus hier nicht nur zu Menschen gesprochen hat, die einfach mal am Ende eines langen Arbeitstags müde waren. Zum einen ist Anstrengung und Arbeit einfach ein Teil des Lebens hier in dieser Welt. Gott sagt es sehr klar zu Adam, dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Das ist einfach Teil des Lebens. Und Jesus verspricht insofern an dieser Stelle auch nicht das Schlaraffenland. So nach dem Motto, wenn ihr mir nachfolgt, wird es nie wieder Arbeit und Mühe geben. Aber Jesus macht ja an der Stelle tatsächlich ein Versprechen. Was er verspricht, ist Ruhe für die Seele. Und der Verlust der Seelenruhe, das ist ja ein ganz anderes Kaliber als so die Bettschwere am Ende des Feierabends. Tatsächlich ist so der Verlust der Fähigkeit, zur Ruhe zu kommen, ja so ein Anzeichen dafür, dass Menschen entweder kurz vor dem Burnout stehen oder tatsächlich schon im Burnout angekommen sind. Wenn man so in der Situation ist, dass die Sorgen und Herausforderungen des Alltags immer wieder so die ersten Gedanken nach dem Aufwachen bestimmen, dass sie immer wieder die letzten Gedanken vor dem Einschlafen prägen und dann vielleicht wird das Einschlafen auch immer später und später, einfach nicht mehr zur Ruhe kommen können, mal diese Alltagsherausforderungen hinter sich lassen können, das ist ein Anzeichen dafür, dass Menschen gefährdet sind, in einen Burnout reinzugeraten. Im Übrigen, die Maria ist ja Psychologin und hat beruflich viel mit Menschen zu tun, die von Burnout betroffen sind. Also ich weiß nicht, du kannst dann gern immer wieder Einspruch rufen, wenn ich hier irgendeinen Blödsinn erzähle. Aber genau, bisher scheint es soweit zu stimmen. Nicht mehr zur Ruhe kommen zu können, das ist nochmal was ganz anderes, als einfach am Ende des Arbeitstages oder der Arbeitswoche müde zu sein und zu sagen, jetzt freue ich mich aber auf mein Bett. Ich bin sicher, Jesus adressiert an dieser Stelle Menschen, die wirklich hart an der Grenze ihrer Belastbarkeit sind oder vielleicht sogar schon darüber hinaus. Und lass mich an der Stelle auch mal was ganz Grundsätzliches sagen. Es gibt ja so verschiedene, ja wie soll ich sagen, Härtegrade von Erschöpfung oder Burnout. Das fängt an, dass man eben sagt, naja, ich bin jetzt echt schon ganz schön urlaubsreif, also was sehr Alltägliches. Und es geht aber bis hin zu Menschen, die wirklich unter Depressionen leiden, teilweise sogar selbstmordgefährdet sind. Das ist sozusagen dann das andere Ende des Spektrums von Erschöpfung und Burnout. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass Gebet und Seelsorge in der Gemeinde bei jedem Härtegrad von Erschöpfung gut und richtig ist. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass irgendwann ein Punkt kommt, an dem auch professionelle Hilfe wirklich wichtig und geboten ist. Für mich persönlich ist eine Therapie so geistlich oder ungeistlich, wie halt auch ein Besuch beim Arzt geistlich oder ungeistlich ist, wenn ich krank bin oder verletzt bin. Ich will sagen, ich traue das Gott zu, dass er Burnout mal eben heilen kann, so wie er auch ein gebrochenes Bein heilen kann. Ich nehme aber auch zur Kenntnis, dass es eben immer wieder nicht passiert. Und wenn ich halt merke, Gott heilt halt dieses gebrochene Bein nicht auf der Stelle, finde ich es eine gute Idee, zum Arzt zu gehen. Und wenn ich halt merke, Gott heilt meinen Burnout nicht auf der Stelle, finde ich das auch eine gute Idee, sich professionelle Hilfe zu suchen. Ich will dich einfach ermutigen, wenn du merkst, in irgendeiner Form dein Leben gerät dort aus den Fugen und du kriegst es mit irgendwelchen Hausmittelchen oder mit dem, was du halt selber an Ressourcen hast, nicht mehr in den Griff, dann such dir wirklich Hilfe. Such dir einen guten Freund oder einen begabten Seelsorger oder, auch wenn es dran ist, wirklich einen Therapeuten, der dir helfen kann. Aber zurück zum Thema. Jesus spricht hier zu Menschen, die wirklich am Limit sind. Zu solchen, die vielleicht einfach nur urlaubsreif sind und auch zu solchen, wo es schon deutlich weitergeht als das. Und er sagt zu ihnen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wie kann das aussehen, zu Jesus zu kommen und sich von ihm erquicken zu lassen? In der Zeit, in der wir heute leben, ist Gott sei Dank nicht jeder schon am Limit, aber ich glaube, das kennen wir alle. Die allermeisten von uns sind regelmäßig ganz schön im Stress. Noch nicht am Limit, aber wirklich im Stress. Und immer wieder führt das zu so einem Denken, dass man sich dabei ertappt oder vielleicht auch einfach das ganz offen so lebt, dass man sagt, also mein Alltag, der ist so herausfordernd mit allem, was ich zu tun habe und mit allen Herausforderungen, da kann mein Leben mit Jesus nicht auch noch herausfordernd sein. Ich habe einfach nicht die Kraft, hier mit Jesus irgendwelche herausfordernden Dinge auf die Beine zu stellen. Und die Zeiten, die ich mit Jesus habe, das müssen einfach Zeiten der Erholung sein, Zeiten des Ausruhens, weil ich weiß gar nicht, wo ich alles andere irgendwie noch hernehmen sollte. Und es gibt Gemeinden, die immer wieder ihre ganze Theologie und damit auch ihr ganzes Programm auf dieses Bedürfnis ausrichten. Solche Gemeinden betreiben dann oft viel Aufwand, auch eine gute Tankstelle zu sein. Aber eine Folge so dieses Tankstellendaseins ist eben auch, dass es immer weniger, wie soll ich sagen, Elemente gibt oder Punkte gibt, wo man auch mal persönlich herausgefordert ist, die eigene Komfortzone zu verlassen. Im Gemeindeleben und auch so in seinem persönlichen Leben in der Nachfolge mit Jesus. Weil es ja eben schon auch sonst im Leben so viele Bereiche und Punkte gibt, wo man eigentlich oft oder ständig außerhalb der Komfortzone ist, da kann eben, wie gesagt, das Leben mit Jesus nicht auch noch herausfordernd sein. Ich habe so im Vorfeld sehr mit mir gerungen, wie ich diesen Punkt gut rüberbringen kann, weil ich auch einfach weiß, das schreit wieder geradezu danach, missverstanden zu werden. Deswegen versteht mich an dem Punkt wirklich richtig. Es ist gut und wichtig, dass wir Zeiten haben, in denen wir einfach ausruhen können. Wir brauchen das einfach. Also wir sind nicht dafür geschaffen, 24/7 durchzuochsen, weder irgendwie im Beruf noch in unserem Leben mit Jesus. Wir brauchen Zeiten, uns auszuruhen. Und wenn du an einem Punkt bist, dass du sagst, ich bin eigentlich wirklich am Limit, meine Batterien sind leer, dann brauchst du solche Zeiten erst recht. Also bitte keine E-Mail, du hast gesagt, wir dürfen uns nicht ausruhen. Das ist auf gar keinen Fall meine Aussage. Mein springender Punkt ist eher folgender. Ausruhen allein ist auf Dauer keine Quelle von Kraft. Klingt es erstmal vielleicht ein bisschen paradox, aber wenn man genauer darüber nachdenkt, glaube ich, wird es sehr schnell einleuchtend. Zum Beispiel im körperlichen Bereich, wenn du nur auf dem Sofa sitzt, wenn du nichts anderes tust, als auf dem Sofa zu sitzen, wirst du davon wahrscheinlich keinen Zuwachs an Kraft erleben. Das gilt auch für den emotionalen Bereich. Ich habe mich mal mit einem Freund unterhalten, der ist eigentlich ein sehr aktiver Mensch von seinem Naturell her. Und er hatte einfach mal, musste das erleben, dass er 2-3 Jahre arbeitslos war. Und ich habe mir so mit ihm darüber gesprochen, wie war das für dich so? Was hat das mit dir gemacht, diese Zeit? Und eigentlich sollte man ja annehmen, dass ein Mensch, der von seinem Naturell her so aktiv ist wie dieser Freund, der müsste ja am Ende dieser 2-3 Jahre regelrecht platzen vor Tatendrang und Energie und Motivation und jetzt geht's los. Und er hat mir aber erzählt, tatsächlich hat er das genaue Gegenteil erlebt. Dieses Nichtstun oder Wenigtun über 2-3 Jahre, das hat nicht dafür gesorgt, dass er mehr Energie hatte, es hat ihm Energie geraubt. Und gegen Ende war das dann so, wenn er dann irgendwie mal einen Arztbesuch gemacht hat, wegen irgendwas ganz Normalem und auch kein stressiger Arztbesuch, aber dann kam er nach Hause und hat so gemerkt, wie er so das Bedürfnis hat, boah, jetzt muss ich mich aber erst mal hinsetzen und mich mal ausruhen davon, dass ich jetzt eine Stunde beim Arzt war und mal mit dem geredet habe. Es hat ihm Energie geraubt und nicht Energie gegeben. Und im Kleinen konnte ich das selber auch schon nachvollziehen. Wir hatten mal das Privileg, dass wir 2010 5 Wochen am Stück Urlaub machen konnten. War eine tolle Erfahrung, ich würde es wieder tun. Aber ich habe eine interessante Erfahrung gemacht. Es war eben nicht so, dass ich halt nach 5 Wochen zurückgekommen bin und irgendwie doppelt so tatendurstig war wie nach 2,5 Wochen. Sondern ich habe gemerkt, boah, das ist aber eine Riesenherausforderung, wieder auf so einen Arbeitsmodus umzuschalten. Ich meine, die ersten 2 Tage im Büro nach dem Urlaub sind nie schön. Aber ich habe gemerkt, das hat echt so richtig, glaube ich, 2 Wochen oder so gedauert, bis ich innerlich wieder so im Arbeitsleben angekommen war und da so ein Stück weit umschalten konnte. So toll der Urlaub war, aber 5 Wochen am Stück einfach frei haben, hilft nicht unbedingt, so den Herausforderungen des Alltags besser begegnen zu können, ich sage es mal so. Also auch im emotionalen Bereich ist Nichtstun allein nicht dafür geeignet, dass wir mehr Kraft bekommen. Und genau das Gleiche gilt letztlich auch für den geistlichen Bereich. Wenn wir uns wünschen, dass Jesus eine Kraftquelle in unserem Leben ist, unsere Beziehung zu Jesus, dann müssen wir einfach danach streben, eine gesunde Balance zu finden zwischen Zeiten des Ausruhens, die wir definitiv brauchen, und auch Zeiten, in denen wir uns einfach wirklich bewusst von Jesus herausfordern lassen. Ja, und wie kann das konkret aussehen, diese Balance zu leben? Und Jesus selber zeigt uns den Weg in der Stelle, die wir vorher gemeinsam gelesen haben. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also wie finden wir Ruhe für unsere Seelen, wenn wir das Joch von Jesus aufnehmen und bereit sind, von ihm zu lernen? Das Joch, von dem Jesus spricht, das ist ja bekanntlich so ein Gestell, das man verwendet, um Zugtiere vor den Pflug oder vor den Wagen oder ja, vor irgendwas anderes zu spannen. Und das symbolisiert zweierlei. Zum einen symbolisiert es, wenn ich das Joch von Jesus aufnehme, dann ist Jesus mein Herr. Wer auch immer den Pflug oder das Ochsengespann oder was auch immer führt, entscheidet, in welche Richtung sich dieser Ochse bewegt. Und ich sage, Jesus, du hast das Recht zu entscheiden, in welche Richtung ich mich in meinem Leben bewege. Du bist mein Herr. Und zum anderen symbolisiert das auch, dass Jesus einen Plan hat für mein Leben. Denn wenn man Zugtiere einspannt, macht man das ja natürlich nicht nur, um jetzt hier irgendwie nochmal eine Hierarchie symbolisch zu unterstreichen oder so, sondern man macht es ja, weil man einfach was vorhat mit diesem Ochsen. Also ich habe ein Feld zu pflügen, ich habe irgendwie einen Karren zum Markt zu fahren oder was auch immer. Also ich spanne diesen Ochsen ein, weil ich was mit ihm vorhabe. Und wenn ich sage, Jesus, ich bin bereit, dein Joch aufzunehmen, dann sage ich damit auch, Jesus, ich bin bereit zu akzeptieren, dass du einen Plan hast für mein Leben, ganz konkret für mein persönliches Leben, und ich bin bereit, dich als Herr zu akzeptieren und mir von dir sagen zu lassen, in welche Richtung das geht. Und das kann innerhalb meiner Komfortzone sein, und das ist dann natürlich schön, aber wenn ich sage, Jesus, du bist mein Herr, dann ist er auch mein Herr, wenn es aus dieser Komfortzone rausgeht. Und gerade wenn man in so einer Situation ist, wo man wirklich schon am Limit ist, eigentlich keine Kraft mehr hat, ist das ein ganz schön beängstigender Gedanke, wenn man mal ehrlich ist. Wir alle kennen Bibelstellen, die wirklich richtig, richtig herausfordernd sind. Und diese Vorstellung, jetzt zu Jesus herzugehen und zu sagen, Jesus, du darfst von mir verlangen, was immer du willst, und ich will bereit sein, das zu tun, da geht einem schnell mal so ein ganzer Strauß an Worst-Case-Szenarien auf, was Jesus da jetzt möglicherweise alles von mir verlangen könnte. Und ich will jetzt hier gar nicht irgendwie den, ja, hier das als Missionar nach Afrika gehen bemühen, was man dann gern hört. Ich denke, das wird wahrscheinlich den meisten nicht blühen. Aber heißt es dann auch, ich habe doch irgendwie einen Nachbarn, der, keine Ahnung, der ganz schwierig mit seinem Leben zurechtkommt, muss ich mich jetzt um den kümmern, obwohl ich ja selber irgendwie echt schon am Rödeln bin? Muss ich jetzt dieses tun, muss ich jenes tun? Ein beängstigender Gedanke. Was kommt da jetzt noch obendrauf zu all diesen Stressfaktoren, die ich sowieso schon in meinem Leben habe? Aber wenn es dir so geht, wenn du einfach diese Sorgen hast, dann sagt Jesus dir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Um nochmal in diesem Bild vom Ochsen gespannt zu bleiben, hab keine Angst, dass wenn du dieses Joch aufnimmst, dass Jesus irgendwie mit der Peitsche hinter dir steht und so lange auf dich einprügelt, bis er noch das Letzte aus dir rausgeholt hat. Jesus liebt dich so sehr, dass er auf diese Welt gekommen ist, dass er alle seine Privilegien als Sohn Gottes aufgegeben hat, dass er ans Kreuz gegangen ist und elend verreckt ist dort für nichts anderes, als um mit dir gemeinsam Beziehung zu leben. Hab das Vertrauen, dass Jesus dich nicht einfach verheizen wird, weil er jetzt hier gerade noch eben ein Feld zu pflügen hat, sondern Jesus weiß, was er dir zumutet, und er weiß, was er dir nicht zumutet. Jesus sagt, mein Joch ist sanft. Dieses Wort, das Jesus hier verwendet im Urtext Christos, könnte man auch übersetzen mit mein Joch ist passend, also im Sinne von maßgeschneidert, wenn man so will. Jesus weiß ganz genau, wie viel Ruhe, wie viel Ausruhen du jetzt gerade in diesem Moment brauchst. Jesus weiß ganz genau, wie viel Verlassen der Komfortzone er dir jetzt in diesem Moment zumuten kann. Dieses Joch von Jesus, das du dir aufsetzt, ist ein maßgeschneidertes Joch für deine Situation, für deine Gaben, für deine Sorgen und Nöte, für deine Stärken, für deine Schwächen. Und dazu gehört auch immer wieder mal das Verlassen der Komfortzone zu diesem Joch. Wie gesagt, kein Kraftgewinn ohne Anstrengung. Das ist eben überall im Leben so und auch im geistlichen Bereich. Aber wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, eigentlich habe ich keine Kraft mehr zu geben, es ist nichts mehr da, dann hab, wie gesagt, das Vertrauen, dass dich Jesus nicht verheizen wird. Sondern dann und auch in allen anderen Situationen sagt Jesus zu dir, dann lern von mir. Lern von Jesus, wie er damit umgegangen ist, mit den Herausforderungen des Lebens und mit der Kraft und den Ressourcen, die einem gegeben sind. Manchmal ist es ja so, dass man irgendwie keine Kraft hat, weil man einfach in Lebensumständen steht, die an sich kraftraubend sind. Zum Beispiel, wenn man halt kleine Kinder zu Hause hat oder wenn man eine schwere Krankheit hat oder einen pflegebedürftigen Angehörigen, eine lange Arbeitslosigkeit, was es alles gibt. Also Situationen, wo man sagt, dem kann ich mich jetzt nicht einfach mal so eben entziehen, indem ich 2, 3 Tipps befolge und mein Leben neu organisiere. Kleine Kinder zu haben beispielsweise ist eben einfach, das kostet Kraft. Und da können wir von Jesus lernen, uns wirklich Ruhezeiten zu nehmen. So ein Satz, den wir von Jesus immer wieder lesen, gerade im Lukas-Evangelium, ist: Und Jesus ging in die Einsamkeit, um zu beten, und jedenfalls dorthin, wo nicht all die Leute waren, die ständig irgendwas von ihm wollten. Eine interessante Frage, die man sich in dem Zusammenhang stellen kann, ist: Wie halten wir es eigentlich mit dem Sabbat? Wie hältst es du eigentlich mit dem Sabbat? Also völlig egal, ob das jetzt am Samstag oder am Sonntag oder wie auch immer ist. Aber die Frage ist: Gibt es diesen einen Tag in der Woche, den du dafür reserviert hast, zur Kraft zu kommen und das einfach zu tun, was dir hilft, Energie zu tanken und mal alles außen vor zu lassen, was dir Energie raubt, soweit du das eben irgendwie steuern und planen kannst? Weißt du überhaupt, was die Dinge sind, mit denen du gut auftanken kannst? Das klingt jetzt wie eine saublöde Frage, aber ich habe mich mal mit meinem Mentor unterhalten, ist schon einige Jahre her, zu einer Zeit, als ich wirklich auch so ganz schön auf dem Schlauch stand, die Batterien leer waren, und da hat er mir genau diese Frage gestellt: Was machst denn du eigentlich, wenn du mal einen Tag planst, damit du mal richtig die Batterien aufladen kannst? Und da habe ich ein bisschen nachgedacht und habe dann so gesagt, das hört sich jetzt irgendwie saublöd an, aber die ehrliche Antwort ist, ich habe keine Ahnung, was ich da an so einem Tag machen soll. Und seine Antwort war, er ist, also Markus Hausner, viele von euch kennen den, der ist Management-Trainer und Coach auch von vielen Leuten. Und er sagt, weißt du, so saublöd ist das gar nicht. Das ist ein Satz, den höre ich immer wieder von Leuten, teilweise auch von irgendwelchen Leuten, die seit 20 Jahren gestandene Manager sind und hier irgendwie 10.000 Mitarbeiter unter sich haben. Und wenn du sie dann fragst, was machst denn du an deinem freien Tag? Was machen Sie, Herr Doktor, an Ihrem freien Tag, um mal Energie zu tanken? Und dann hörst du immer wieder: Eigentlich weiß ich das nicht. Ich hänge dann halt irgendwie vorm Internet oder gucke einen Film oder schlag halt die Zeit tot. Aber was mir eigentlich hilft, meine Batterie aufzuladen, weiß ich eigentlich gar nicht so richtig. Und es könnte sich lohnen, dem einfach mal auf die Spur zu gehen. Was hilft dir, deine Batterien aufzuladen und dann wirklich diesen einen Tag in der Woche dafür zu reservieren, soweit es Menschen möglich ist, solche Dinge zu tun? Gott hat uns das extra als Gebot mit auf den Weg gegeben und er hat gewusst, warum. Und wenn es was ist, wo du sagst, ja, aber ich kann da nicht einfach eine Ruhezeit nehmen, da sind wir wieder bei dem Beispiel, keine Ahnung, kleine Kinder zum Beispiel, ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ich höre jetzt halt einen Tag in der Woche auf, Mutter oder Vater zu sein, dann hab auch das Vertrauen, dass Gott dir dort wirklich auf übernatürliche Art Kraft schenken kann und will. Gott kennt deine Situationen. Er ist nicht auf unsere menschlichen Möglichkeiten begrenzt. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die wir von Jesus lernen können, wirklich diese Ruhezeiten einzuhalten, einzuplanen und auch rauszufinden, was uns wirklich hilft, Batterien aufzuladen. Nicht nur diese freien Tage sinnlos irgendwie zu verplempern. Dann ist es manchmal so, dass wir sehr erschöpft sind, weil es uns einfach schwerfällt, Prioritäten zu setzen. Das kann entweder sein, weil wir sehr pflichtbewusst sind, weil wir einfach sagen, es gibt einfach Dinge, da würde ich Menschen im Stich lassen, wenn ich jetzt hier nicht einspringe, oder weil ich sage, das ist so eine wichtige Sache, da hängt so viel dran, das würde krachen gehen, wenn ich jetzt hier nicht sage, ich ziehe mir das halt auch noch an Land. Das kann ein Grund dafür sein, dass es uns schwerfällt, Prioritäten zu setzen. Ein anderer, häufiger Grund, gerade in unserer heutigen Zeit, ist, schon bis Jesus lernen. Lest euch mal diese Geschichte durch, als Jesus zu dieser Tochter des Jairus geht. Und dort lesen wir, bevor Jesus hingegangen ist, war er umgeben von einer großen Menschenmenge, die zu Jesus gekommen sind in der Hoffnung, dass er für ihre Krankheiten beten würde oder für Angehörige, die krank waren. Und wir können jetzt davon ausgehen, wenn jemand dort stundenlang zu Jesus hinlatscht mit einem kranken Angehörigen, da geht es jetzt auch nicht nur um einen Schnupfen oder sowas, sondern das waren wahrscheinlich Menschen, die waren richtig verzweifelt. Die haben gesagt, wenn Jesus jetzt nicht hilft, wenn dieses Wunder nicht passiert, da weiß ich nicht, wie es irgendwie weitergehen soll. Und wenn du dann in der Situation als sozusagen der Prediger, der Heiler, nicht irgendwie dich unter Druck gesetzt fühlst, dann weiß ich nicht, was da sonst noch passieren soll. Aber Jesus hat ein Gespür dafür, was der Vater in dieser Situation von ihm wollte. Und die harte Wahrheit ist, Jesus hat wahrscheinlich Dutzende, wenn nicht Hunderte von Menschen stehen lassen, weil der Vater ihn in dem Moment zur Tochter des Jairus geschickt hat. Und Jesus wusste, ich kann halt eben, solange ich meine menschlichen Begrenzungen habe hier auf dieser Welt, nicht alles auf einmal und für alle tun. Und das bedeutet für uns, wir müssen auch einfach lernen, einfach ein Gehör zu entwickeln, ein Gespür zu entwickeln, was will Jesus eigentlich in dieser Situation jetzt gerade von mir. Und das ist was zum Beispiel, was ich echt auch lernen musste. Da hatte ich wieder diesen Mentor zur Seite, der mir sehr geholfen hat. Es war immer noch die gleiche Situation. Ich am Ende des Lebens habe ich gesagt, aber Mensch, da gibt es einen Alpha-Kurs, wir haben da oder die Möglichkeit, da gibt es 15 Leute, die haben gesagt, ich würde gern so einen Alpha-Kurs besuchen und so eine Situation, das kann sie doch nicht sausen lassen. Vielleicht ist es, ja, vielleicht interessieren die sich dann nie wieder für den Glauben oder irgendwas, da musst du doch einspringen. Und er hat gesagt, nee, das musst du überhaupt gar nicht. Wenn du merkst, du hast diese Kapazitäten einfach nicht, dann hast du auch die Freiheit zu sagen, ich kann die Welt nicht retten. Jesus hat die Welt gerettet, das ist sein Job. Aber ich muss Prioritäten setzen, um Langstrecke zu laufen und nicht Kurzstrecke. Prioritäten setzen ist eine Sache, die wir von Jesus lernen können. Es gäbe viele Beispiele. Ein letztes will ich noch bringen. Manchmal sind wir erschöpft, weil wir uns um Dinge Sorgen machen, die wir eigentlich gar nicht in der Hand haben. Das ist zwar menschlich verständlich, dass wir uns darüber Sorgen machen, aber wenn man mal ehrlich ist, würde ich mir keine Sorgen machen, dann würde es genauso kommen, wie es dann halt eben kommt, weil ich kann es ja sowieso nicht steuern. Und wieder können wir von Jesus lernen, der solche Dinge einfach an den Vater abgegeben hat. Er hat gesagt, dein Wille geschehe. Und wie auch immer es kommt, so kommt's. Und dann wirst du auch einen Plan haben, wie es irgendwie weitergeht. Und das ist ein Glaubensschritt. Das erfordert Glaube. Und Glaube ist wieder ein Bereich, den kann man üben und trainieren. Man kann an Kraft zulegen im Glauben, indem man einfach sich darauf einlässt, dass Jesus das Gespann führt und dich auf Wege führt, die dich nicht überfordern, aber auch immer wieder herausfordern. Wie gesagt, es sind weitere Beispiele möglich. Und in allen diesen Bereichen können wir wirklich von Jesus lernen und uns führen lassen. Was ich dir heute Morgen einfach mit auf den Weg geben will, ist, wenn du in einer Situation bist, in der du ganz schön herausgefordert bist, weil du am Ende deiner Kraft bist, weil du zu viele Bälle in der Luft hast, mit denen du jonglieren musst, weil du in Umständen stehst, denen du dich jetzt vielleicht auch einfach beim besten Willen nicht so entziehen kannst und die einfach viel Kraft kosten, dann komm zu Jesus, weil er will dich erquicken. Aber hab auch den Mut, das Joch von Jesus aufzunehmen und von ihm zu lernen. Hab keine Angst, dass er dich verheizt, dass er irgendwie die Peitsche auspackt und das Letzte aus dir rauspresst. Jesus liebt dich und Jesus wird dich auf den Weg führen, der dir zum Besten dienen wird. Und Jesus verspricht, so wirst du Ruhe finden für deine Seelen. Es wird nicht das Ende aller Anstrengung und Mühe sein, aber du wirst Ruhe finden für deine Seele und du wirst Leben in Fülle finden. Auch das hat Jesus versprochen. Und das wünsche ich dir. Amen.